Du hörst Hip-Hop lebt, der 360-Grad-Kultur-Podcast mit mir, Julia Gröschel. Tamara Gütschlü kennt die Musikindustrie aus fast allen Blickwinkeln. Sie startete als Musikjournalistin, Moderatorin und sang nebenbei mit Inbrunst im Berliner Kneipenchor. 2018 war sie für anderthalb Jahre Artistmanagerin in den Red Bull Studios Berlin und im Anschluss Podcasterin für die Puls Musikanalyse beim Bayerischen Rundfunk. Seit kurzem veröffentlicht sie unter ihrem Artistnamen Tam auch Selbstmusik und ist A&R Scout für 4Music. Wir sprechen heute über ihren Seitenwechsel von der Journalistin zur Musikerin, den Umgang mit Rap-KünstlerInnen, den inneren Konflikt zwischen Arbeiten mit Medienkonzernen versus eigener Integrität, die Relevanz von Musikjournalismus in Zeiten von Social-Media-Bubbles und wie wichtig es ist, sich selbst und seine Gesundheit im Musikindustrie-Zirkus nicht zu verlieren. Viel Spaß! Hallo und schön, dass ihr wieder am Start seid. Und wow, ich finde es so schön, dass du heute mein Gast bist, denn du bist für mich die Vermenschlichung der modernen Musikindustrie.
Oha!
Herzlich willkommen, Tamara Gütschlü.
Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Es ist irgendwie komisch, dich Julia zu nennen, weil ich nenne dich eigentlich sonst immer Gröschel und nur mich Gütschlü. Aber heute mal auf Vornamenbasis.
Ja? Wir versuchen uns zusammenzureißen, aber ich kann auch nicht versprechen, dass mir Gütschlü nachher nicht auch einfach rausrutscht.
Das ist voll okay. Das geht mir genauso. Aber vielen Dank für diese schöne Einführung. Das ist ja total zauberhaft.
Da muss man erstmal uff hinsetzen, sacken lassen.
Ist echt so.
Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem einzigen Format, was ich in meinem Podcast habe, nämlich meine Frage an den nächsten Gast. Und in der letzten Folge hat Goldjunge, der ein bisschen überrumpelt war von der Frage, folgende formuliert an dich, obwohl er ja nicht wusste, dass du der nächste Gast bist. Und zwar, was hältst du von Goldjunge?
Also ich kannte ihn quasi so aus dem Instagram-Game von 2018, 2019 und war anfangs kurz befremdet davon, dass ich dieses... Ich nenne es jetzt mal etwas protzigere, statussymbolhafte Bling-Bling-Game plötzlich Made in Germany irgendwie verortet gesehen habe. Aber gleichzeitig hatte ich total viel Respekt vor dem, was ich einfach nur von dieser kurzen Beobachtung aus Instagram so gefühlt habe, nämlich dass er auch einfach ein ziemlich krasser Grinder ist, der einfach sehr viel macht, um die Dinge irgendwie auch so in die Realität zu bringen, die er sich im Kopf vorstellt. Und obwohl ich ihn noch nie getroffen habe, hatte ich irgendwie instant Respekt davor und fand das cool. Und ich bin ja eine kleine Elster, also viele Leute, die mich kennen, wissen, dass das bei mir immer gerne glitzert. Ne? So ein paar Ringe hier, ein paar Ringe da. Deswegen, falls du das hörst, ich interessiere mich auch für Schmuck. Also es ist nicht nichts für mich.
Ne? Sehr gut, aber dann ist die Frage ja nicht ins Nichts gegangen und du sagst, Goldjunge habe ich noch nie gehört.
Nee, Gott sei Dank nicht, das wäre natürlich schade.
Puh,
aber dann, ja,
ein Glück. Gut gelaufen für ihn. Zu deiner Frage an den nächsten Gast kommen wir ganz am Ende. Das heißt, du kannst dir jetzt schon mal ein paar innere Gedanken machen, was du denn einer unbekannten Person für eine Frage stellen möchtest. Ich finde aber die Überleitung zu Goldjunge / Gündel, der letzte Gast in meiner Sendung war, ganz gut, weil da ging es wirklich sehr viel um Mindset. Und wie ich in der Intro auch schon gesagt habe, wollen wir heute ja auch ein bisschen über Integrität sprechen, auch so dein Wechsel von der Journalistin hin zur Künstlerin selbst. Du hast auch bei Red Bull Studios schon gearbeitet. Haltung, wenn man mit Marken auch arbeitet und umgeht und auch mit Künstler und Künstlerinnen umgeht. Deswegen vielleicht die Einstiegsfrage, um reinzukommen ins Gespräch. Wie wichtig ist denn Integrität und Haltung in deinem Alltag?
Die Frage ist super spannend, weil ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren komplett verändert hat. Also ich hatte, glaube ich, schon immer innerlich ganz starke Werte, die für mich einen Kompass gebildet haben. Aber ich glaube, erst in den letzten 2 oder 3 Jahren, vor allem seitdem ich bei Red Bull aufgehört habe zu arbeiten und aus dieser Szene Deutschrap nochmal mit einem anderen Gefühl rausgegangen bin, hat sich diese innere Haltung vor allem auch ins Außen übertragen. Also ich glaube, ich war schon immer ein Mensch, dem Integrität und auch so zu seinen Worten stehen und so moralische Werte irgendwie hochhalten wichtig war. Aber ich habe das lange Zeit einfach nicht abgerufen im Außen. Und deswegen haben Leute, glaube ich, auch ganz oft nicht mich mit dieser Haltung zu 100% verknüpft. Und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren ganz stark geändert und im Alltag. Also ich merke, dass diese, wenn man das mal formuliert hat, wie wichtig einem seine eigene Haltung ist, dann ist es im Privaten wie im Beruflichen, glaube ich, auf allen Ebenen plötzlich der wichtigste Hebel, weil alle Entscheidungen ja auch irgendwie daran geknüpft sind, ob die Entscheidung deckungsgleich ist mit einer gewissen Haltung oder mit einem Wert wie Integrität, Rückgrat, was auch immer.
Hast du denn das Gefühl, dass du jetzt, wo du für dich intern eine Haltung manifestiert hast auch, das Wort ist letztes Mal auch viel zu oft gefallen.
Lieben wir
aber. Hast du das Gefühl, dass sich auch was verändert hat im Außen? Also du hast ja dann auch krankheitsbedingt auch bei Red Bull aufgehört, / musstest kürzer treten und hast dich dann auch ein bisschen umorientiert in deinem Job. Vielleicht möchtest du da ja erzählen, wie sich es verändert hat, wo du dann eine Haltung entwickelt hast und sie mehr nach außen trägst.
Also ich glaube, was ich bei Red Bull ganz stark oder in diesem, ich sag mal, in dieser Zeit auch schon davor, ich glaube, es gab so 2-3 Jahre davor schon, wo ich im Radio gearbeitet habe, auch für einen Rap-Radiosender, Boom FM hieß der damals, war für einen Flux FM so ein kleiner Hip-Hop-Channel. Da durfte ich auch irgendwie pro Woche immer so eine Person interviewen aus der Hip-Hop-Szene. Und ich glaube, damals hatte ich noch so eine ganz große, so ein Respekt, aber auch eine ganz große Verklärung von den Leuten, mit denen ich zu tun hatte. Und es gab irgendwie, glaube ich, eine Diskrepanz zwischen, ich will die cool finden für das, was die musikalisch machen, aber wenn ich die menschlich näher kennenlerne und auf einmal hinter die Kulissen blicke von Persönlichkeiten und deren, ich sag mal, auch psychologische Abgründe irgendwie sich auftun, nicht bei allen, aber bei sehr vielen, ich denke, du ahnst, dann kommt so ein Gefühl irgendwann hoch, dass man als die Person, die man eigentlich sein will, gar nicht den richtigen Umgang hat mit diesen Leuten, weil um den richtigen Umgang zu haben, müsste ich viel härter oder viel stumpfer oder viel gleichgültiger und meinen Selbstwert ignorierender, glaube ich, irgendwie agieren, damit mich das nicht die ganze Zeit irritiert, stört, verletzt, wütend macht
und triggert vor allem.
Ja.
Ganz genau. Viel Trigger.
Ja, Triggerfest habe ich das auch immer gerne genannt. Ja, es war wieder Triggerfest. Und das hat sich, glaube ich, dann durch das körperliche Leiden, das sich irgendwie in der Zeit dann während meiner letzten Monate bei Red Bull es hat sich so rausgeschürft, dass es mir körperlich so schlecht ging, dass ich gar keine wirkliche Wahl hatte, als mal wirklich da rauszugehen und zu sagen, okay, wenn ich wirklich genesen will, dann müsste ich jetzt einfach mal alles lassen und gucken, wie es mir irgendwann dann geht, wenn diese ganzen Faktoren nicht mehr auf mich einwirken. Und dann kam irgendwann so ein Gefühl auf von, ach krass, das hat gar nicht mehr so viel Bedeutung plötzlich. Also es war alles nicht mehr so wichtig, wie ich dachte, dass es ist und wofür man das eigentlich alles macht, den ganzen Leidenschaftshassel.
Bisschen Seelenruhe bekommt man aber auch, wenn man mit sich selber mehr im Reinen ist, habe ich die Erfahrung gemacht, weil man dann auch einfacher abtasten kann, entspricht das meinen Werten, meiner Integrität? Und ne, was macht das vor allem mit mir, ne, wenn mich das krass stresst, wenn Leute, vor allem Künstler und Künstlerinnen, ein Verhalten an den Tag legen, mit dem ich nicht d'accord gehe. So, das stresst dich ja dann intern, ne, und du bist so, okay, entweder willst du es ändern oder du musst damit dann irgendwie copen. Das ist ja auch extrem viel Kraft, was dir das raubt, was dir dann an anderer Stelle irgendwie fehlt und sei es auch auf seine Gesundheit zu achten und sagt, ach komm, man drückt es einfach weg und ist jetzt halt so, muss ich jetzt durch, ist irgendwie auch mein Job, damit umzugehen und auch mit schwierigen Charakteren klarzukommen. Aber was waren denn so konkrete Sachen, wenn du darüber sprechen möchtest, auch gerade im Umgang mit, also ne, du kommst aus dem Musikjournalismus, du hast schon immer mit Künstlerinnen und Künstlern zu tun, vor allem auch im Hip-Hop-Bereich, kommst du ja auch her als Fan, so, daraus ist es ja auch so ein bisschen gewachsen.
Genau.
Was waren denn so Beispiele oder auch so vielleicht so Standalone-Erlebnisse, wo du sagst, oh Gott, da denke ich heute immer noch zurück, wie schlimm das war für mich?
Also um mal was vorwegzuschieben ist, glaube ich, ich würde behaupten, dass mit der Haltung, die ich heute habe oder vor allem auch mit der Resilienz, die ich in den letzten Jahren entwickelt habe, ich ganz viele Situationen ganz anders handeln würde und ich glaube, dass da viel auch von meiner Seite aus reingespielt hätte oder hätte reinspielen können, um sowas wie Respekt und Augenhöhe wiederherzustellen, weil das konnte ich damals nicht wirklich formulieren. Ich glaube, mein grundsätzliches Problem war eben von vielen, mit denen ich in dieser, oder nicht von vielen, aber von einigen wenigen, und ich glaube, da gehörte eben ein Camp, mit dem wir halt irgendwie ganz viel zu tun hatten in dieser Zeit, während Red Bull, da hatte ich das Gefühl, es gab einfach keine Grundlagen gegenseitigen Respekts. Das habe ich so deutlich, glaube ich, noch nie gesagt, aber das ist wirklich was ich bis heute als so ein kleines Trauma mit mir rumschleppe, weil wenn dir das Gefühl genommen wird, dass deine Meinung und das, was du denkst, das, was du bist, einfach nicht wertvoll ist und du nichts beitragen kannst, egal wie du dich bemühst, was den Leuten irgendwie ein Grundgefühl gibt von Wertschätzung, dann glaube ich, gehst du wirklich kaputt. Also wenn du dich darüber definierst, was im Außen die Leute über dich denken, und das habe ich getan. Ich habe mich ganz stark über die Anerkennung von außen definiert und die kam einfach nicht. Und je länger ich versucht habe, diese Anerkennung zu gewinnen und je mehr ich mich reingehängt habe, um zu zeigen, dass ich das irgendwie gut mache, desto weniger kam das. Und irgendwann habe ich es dann auch nicht mehr gut gemacht. Und ich glaube, im Nachgang muss ich auch echt sagen, dass ich da anders, als ich es heute machen würde, nicht in die Kommunikation gegangen bin, nicht das einfach angesprochen habe, was hier gerade an Schieflage entstanden ist, sondern mich dann wie ein getretenes Kind einfach zurückgezogen habe, ganz, ganz doll alles in mich reingefressen habe und nicht mehr artikuliert habe, wie verletzt ich eigentlich bin. Und ich glaube, Krankheiten entstehen tatsächlich in so einem Moment, wo das Innen und das Außen nicht authentisch miteinander verknüpft sind und wo du merkst, dass du einfach die ganze Zeit irgendwie in der Fassade bist und das Außen immer mehr bröckelt, aber du noch nicht weißt, wie du den inneren Hebel einfach mal umlegst, wo du wieder diese authentische Ebene irgendwie zurückgewinnst. Und das ist mir so nah gegangen. Und ich meine, Gelenkschmerzen oder so eine Krankheit wie dann rheumatische Arthritis zu bekommen, war halt wie wirklich, wenn der Schmerz sich von der Seele irgendwie externalisiert hat in, ich kann nicht mehr laufen, ich kann keine Flaschen mehr selber öffnen, ich kann einfach meinen Körper kaum noch benutzen. Wie deutlich soll es noch werden? Und da dachte ich dann so, okay, wenn das gerade der Sacrifice ist für Hip-Hop-Kultur, dann gerne nicht. Also zumindest nicht so. Alles schön und gut, aber muss auch Grenzen geben.
Es gibt auch Grenzen. Das ist vielleicht auch das Zeichen, also so eine chronische Krankheit, die sich dann entwickelt hat, ne? Das ist natürlich so das Schlimmste auch, was passieren kann, körperlich gesehen, aber auch schon so ein Unwohlsein, ne? Und man, okay, man muss jetzt da aber irgendwie durch und ach scheiße, so muss ich jetzt durchziehen. Vielleicht hat man intern schon, wir hatten auch letztes Mal so dieses Bauchgefühl-Ding, ne? So, du hast so ein Gefühl, aber du kannst es vielleicht noch nicht umsetzen, weil du weißt gar nicht, was machst du denn jetzt mit diesem Gefühl und dieser neuen Sichtweise, weil du hast ja ein Jahr da gearbeitet, ne, und es war ja irgendwie auch cool und man hat ja auch Benefits und ne, man wird gesehen von anderen und man hat jetzt eine gewisse Stellung, aber das Opfer, was man dafür bringt und was du dafür gebracht hast, wir haben ja in der Zeit uns auch schon gekannt, ich habe halt auch immer gemerkt, wie es dir schlechter ging, auch von der Kommunikation, die du an den Tag gelegt hast, ne, vorher war immer alles cool und ja, machen wir und kein Problem und du hattest halt auch noch Ideen und warst kreativ und wolltest Sachen bewegen und auch jungen Künstlern und Künstlerinnen helfen durch Red Bull, auch durch das die Möglichkeiten, die da überhaupt, die Aufnahmemöglichkeiten, krass professionelles Studio, irgendwie auch Money im Hintergrund, ein Hebel, hast du ja auch immer versucht, ey, wir sind hier nicht da, nur um die Großen noch größer zu machen, sondern auch Künstlerentwicklung hier zu machen. Und das fand ich so toll, dass du einen Approach hast in diesem Medienkonglomerat. Und ich habe aber gemerkt, mit den am Ende der anderthalb Jahre, wo du dann auch aufgehört hast und auch immer weiter raus bist, habe ich gemerkt, es war einfach nur, man musste dich gar nicht mehr ansprechen, weil du auch so raus warst aus dieser ganzen Thematik. Und das fand ich schade. Und dann kam ja der große Knall mit, du bist komplett raus, ruf mich nicht an, ich bin wirklich offline. Wie war das denn für dich? Weil das stelle ich mir ultra schwierig vor, von du ackerst jeden Tag mehrere Jobs, ne? Du warst ja auch parallel noch Journalistin und hast immer mehrere Sachen gemacht. Wie war das denn, sich wirklich rausnehmen, auch zu müssen? Du hattest ja gar keine Wahl.
Also ich glaube, viele Leute hätten sich vielleicht nicht so konsequent für den harten Cut entschieden, weil das Ego natürlich eine massive Rolle spielt. Also ich glaube, wenn du dich wirklich aus Sachen ganz zurückziehst, dann gehst du ja auch das Risiko ein, dass du, zumindest habe ich das damals schon auch für mich so eingeordnet, dass du irrelevant wirst, ne? Dass die Leute dich vergessen, dass du nichts mehr postest, damit auch nichts mehr anbietest, worauf Leute reagieren können und deine Daseinsberechtigung im Internet sozusagen auch erlischt. Und das hat mir damals, glaube ich, schon auch voll Angst gemacht, weil ich einfach wirklich nicht sicher sein konnte, dass wenn ich jetzt mal auf unbegrenzte Zeit nicht mehr diesen Zirkus mitmache und auch keine Funktion mehr habe, die anderen Leuten irgendwelche Dinge bringen, dass dann dass die Leute einfach Interesse an mir verlieren. Und irgendwie gab es aber trotzdem ein ganz starkes inneres Gefühl und ich glaube, das ist das, was auch Günther letztes Mal mit dem Bauchgefühl meinte, dass ich wusste, dass wenn ich das ernst nehme und rausgehe, dass dadurch auch wieder Raum entsteht für wirklich Neues und auch für eine Persönlichkeitsebene, die ich schon immer in mir hatte, die ich aber noch nicht im Außen so betont habe. Und das war die Hoffnung, das konnte ich aber nicht wissen, aber ich hatte inneres also ich hatte so ein inneres Gefühl von, wenn du das jetzt nicht ernsthaft machst, wird es wahrscheinlich immer wieder so laufen. Und dann wird die Spirale aus ein bisschen Gas geben, dann zack, wieder rausfallen, dann wieder Gas geben, rausfallen, wird immer so weitergehen. Und im Endeffekt, also auch um das vielleicht nochmal persönlich einzuordnen, ich glaube wirklich, dieser Job hätte mir anders gelingen können oder ich hätte anders darin agieren können, wenn ich selber fester im Leben gestanden hätte. Aber keine Säule war damals wirklich aktiv intakt. So, es gibt ja so viele Lebenssäulen, die einfach für einen Menschen bedeutsam sind, um auch in der Arbeitswelt zu funktionieren. Und wenn all diese Säulen irgendwie am Wackeln sind, du immer wieder zwischen Selbstwertthematiken und Demütigungstendenzen und das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, jonglierst und dann noch das Gefühl, dass das wird verstärkt durch die Arbeit, das ist ein absolutes Todesurteil für so einen Menschen, der halbwegs empathisch und sensibel ist. Und ich glaube, mit den Monaten, die dann ins Land ziehen oder die dann ins Land gezogen sind, nachdem ich raus war und ich ja wirklich für ein halbes Jahr keinerlei Social-Media-Kanäle benutzt habe, was auch irgendwie krass war, weil ich davor halt immer eigentlich Social-Media genutzt habe, hat sich auch so ein Egalgefühl auf so einer positiven Ebene eingestellt, dass die Dinge, von denen ich vorher dachte, dass die extrem sinnstiftend und glückstiftend sind, theoretisch total egal sind. Und die Leute, die du wirklich hören, sehen, treffen willst, die schreiben dir natürlich auch weiterhin. Und alle anderen, das ist ja fast schon wie so eine, auch wenn dieses Wort natürlich total bescheuert ist, aber es ist so eine Selection irgendwie so, es fallen einfach Leute raus und vielleicht sind genau das die Leute, die eh schon hätten gehen müssen, wo man aber noch nicht die Kraft oder die Haltung dazu hat, zu sagen, verpisst euch. Und dann hat das kurz mal Rheuma geregelt.
Rheuma regelt, nicht Rheuma das Universum.
Ist echt so, vielleicht ist das der Titel unseres Gesprächs. Rheuma regelt.
Folgentitel. Wir haben die ganze Zeit überlegt, wie nennen wir denn diese Folge im Voraus, worüber sprechen wir denn? Rheuma regelt, wir haben's.
Alles klar, Leute.
Jackpot. Dieser Perspektivwechsel nochmal ein bisschen vorher angesetzt. Was hat er dir denn gebracht, dass du jetzt nicht mehr eine klassische Festanstellung hast in der Musikindustrie und da Künstler betreust im Studio oder so, ne, oder auch klassisch Musikjournalismus machst in der Anstellung? Was hat diese Krankheit, dieses Raus-Offline-Sein, was hat das mit dir gemacht und auch mit den Entscheidungen, die du danach getroffen hast für dich als Mensch und auch beruflich?
Die Krankheit oder auch dieses Raussein hat einfach krass in Perspektive gerückt, was mir innerlich eigentlich schon immer richtig wertvoll vorkam und worauf ich den Fokus aber aufgrund von Karrierismus oder von so, ich glaube, ich hatte eine kurze Höhenflugphase und da hat das Ego einfach ganz, ganz viel übernommen, auch Entscheidungen übernommen über wohin geht man nicht, also so Sachen wie meine damals, also immer noch, meine beste Freundin oder eine meiner besten Freundinnen hat damals geheiratet, in der gleichen Zeit, wie wir ein Großereignis geplant hatten, so ein Universitätsfestival mit irgendwie Ali Neumann, Dendemann, Sirius Klein, also damals halt auch alles Leute, die 2018, 19 irgendwie hot waren und die man irgendwie so dahin gebucht hat, Josi habe ich dahin gebucht und ich weiß
noch, Shoutout an Josi Miller.
Shoutout, ja, ganz wichtig. Und genau, und ich war dann echt total, ich weiß noch, dass ich total im Zwiespalt war. Ich hoffe, dass Lisa das niemals hört, ob ich wirklich zur Hochzeit, also zur standesamtlichen Hochzeit meiner besten Freundin, wo ich Trauzeugin war, hingehen kann, wenn doch am gleichen Tag ein Event ist, für das ich monatelang geackert habe.
Ich fühle den inneren Konflikt so krass. Bei mir war es keine Hochzeit, aber es war auch like real wichtig. So.
Ja, aber du weißt ja, wie das ist, wenn man plötzlich in so einer Denkweise ist, wo man so denkt, ich wäge jetzt ernsthaft gerade ab, ob eine Person, die mein ganzes Leben begleitet hat
und weiterhin und begleitet wird,
genau, hoffentlich auch noch 20 Jahre bleiben will, ob dies gerade wert ist, ein Festival sausen zu lassen und nicht nach Mainz noch nachts zu jetten aus Stuttgart, weil man das ja noch hingedribbelt bekommt, irgendwie mit, weiß ich nicht,
für 800 Euro mit der Lufthansa.
Leute, könnt ihr mich hier auf dem Gelände abholen eigentlich? Geht das? Also ich würde auch nochmal Fuffi drauflegen, wenn ihr mich hier abholt. Nee, und das war ein Moment, das weiß ich noch, dass ich so dachte, das kann nicht sein. Also es kann nicht sein, dass ich wirklich gerade so viel Ego habe, dass ich denke, ich bin hier die wichtigste VIP-Person on Earth planning the Grammy Awards in Mainz und eine Freundin von mir oder ein Mensch, der mir sehr viel Bedeutung irgendwie gibt im Leben und der ich auch was bedeute, die wird so plötzlich irgendwie unwichtiger und ich glaube, das war ein Schlüsselerlebnis, um zu merken, im Nachgang habe ich eigentlich nur gelernt, dass ich als Mensch vor allem geschätzt werden will für meine Persönlichkeit, für das, was ich darstelle, für die Meinungen, die ich habe, für die Ideen zu Dingen, die ich habe, die Gedanken, die ich habe, für das große Herz, das ich, glaube ich, in alles reinstecke, was mir wichtig ist. Und wenn das nicht gespiegelt und gewertschätzt werden kann, dann ist es nicht für mich. Dann ist es nicht mein Umfeld, ob beruflich oder privat. Und ich glaube, mit dem Mindset aus der Krankheitsgeschichte bin ich 2020 wieder so langsam in Richtung Arbeitsleben gekommen und habe gemerkt, dass mir das eigentlich ganz viel Befreiung auch gegeben hat. Weil was mich früher immer abgehalten hat, glaube ich, wirklich erfolgreicher, also gemessen an sowas wie glücklicher und also Erfolg ist quasi für mich jetzt glücklich zu sein. Und früher war es erfolgreich zu sein und gesehen werden auf den relevanten, Anführungsstrichen, Events, relevante Personen kennen, die auf Wahltaste 1 haben quasi und durchkommen, wenn du anrufst. Und oh, da kennt mich ja der Manager von, was weiß ich, kennt mich persönlich und der ruft mich dann immer an. Und da denke ich mir jetzt so, ja, wo wart ihr denn alle bitte, als ich in Reha lag und nicht mehr wusste, ob ich jemals wieder mich fühlen werde wie eine 29-Jährige, weil jetzt im Moment fühle ich mich wie eine 90-Jährige. Mhm. Und das regelt so viel an, so was, worauf kommt es eigentlich an im Leben? Und wer sind die Menschen, die dich in den schwierigen Zeiten halten, beruflich wie privat, und die dir auch danach sogar mit noch mehr Respekt und Wohlwollen begegnen und sagen, geil, dass du wieder am Start bist, let's get to business, weil dein Kopf ist es ja, was wir schätzen, nicht deine Position. Das, glaube ich, hat vieles in die richtige Bahn gelenkt in den letzten 2 Jahren.
Warst du dann auf der Hochzeit oder bei dem Event?
Auf der Hochzeit.
Nochmal gerettet.
Aber es wäre so, also wäre so um ein Haar hätte ich das vielleicht auch anders entscheiden können und dann hätte ich, glaube ich, keine beste Freundin mehr.
Ja, und das wäre ein schlimmer Verlust gewesen.
Eben.
Okay, das finde ich krass interessant, weil ich mich frage, ob du die Entscheidung dann aus einer gewissen Reife treffen konntest, weil viele sagen, ich kann mir das noch nicht leisten, Sachen zu selektieren, Nein zu sagen, meine innere Haltung nach außen zu tragen, gerade wenn man was mit Hip-Hop machen will. Da sind ja nun mal kommerziell wirklich viele fragwürdige Künstler und Künstlerinnen am Start, das ist ja auch kein Geheimnis. Meinst du, dafür braucht man eine gewisse Reife und Wachstum, oder sollte jeder, der das jetzt hier hört, schon mit 19 darauf einfach konsequent hören? Oder denkst du, okay, so ein bisschen durch den Dreck muss man halt durch und ein bisschen Abstriche muss man machen, ein bisschen schlucken, ne? Und dann irgendwann kommt dein Moment, um zu scheinen? Wie würdest du das einschätzen?
Das ist eine super komplexe Sache, weil darüber habe ich selber auch schon so oft nachgedacht. Es gibt den schönen Satz, den hat, den kennen vielleicht einige von euch und ansonsten lernt ihr ihn jetzt kennen, Stefan Zillus.
Ich wollte gerade sagen, dass das genau das ist, was er gesagt hat.
Ja, voll. Also mittlerweile Stefan Kunze, aber Stefan Zillus war Juice-Chefredakteur, hat bei Spotify gearbeitet, aber ist vor allem ein Freund von mir, der mir über die Jahre hinweg ganz krass auch in so einer Mentorenfunktion begegnet ist, und der schreibt in seinem Buch, Zen-Style heißt es, keine Bewerbung, also ist wirklich einfach ein Buch, das mir sehr geholfen hat und glaube ich
auch.
Dir auch, genau, wollte ich gerade sagen.
Ich hab's auch gekauft.
Ich auch. Wir sind einfach tolle Leute. Leute, man kauft auch mal was selber, ne?
Von seinen Freunden und Bekannten.
Das ist das wahre Kulturleben. Genau, der hat doch geschrieben, dass man soziales Kapital anhäuft.
Und fand das ich sehr spannend.
Total, weil ich daran sofort denken musste, als du das gefragt hast, weil natürlich gibt es den inneren Druck, dass man denkt, bin ich schon da, bin ich schon so seniorig in dem, was ich kann, bin ich schon so etabliert, dass ich es mir leisten kann, jetzt so selektiv an Sachen ranzugehen, dass ich einfach auch riskiere, dadurch irrelevanter oder eben nicht mehr gebraucht zu werden. Und ich muss ehrlich sagen, auch mit dem Wissen, das ich heute habe, ich glaube, es lohnt sich ab und zu mal auch eher drauf zu scheißen, dass man in die Irrelevanz geschoben werden könnte, weil meistens ja, wenn du wirklich mit deinem Innersten verknüpft bist, mit dem, was du innerlich spürst, mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition, eigentlich hebelt das ganz oft die Dinge an, wo du eigentlich hin willst, Während du, wenn du es andersrum machst, also durch den Dreck gehst, ja sagst, in unseren Zeiten, als wir Praktikantinnen waren, würde ich jetzt einfach mal behaupten, hat man wirklich noch Kaffee kochen dürfen für Männer.
Und kopieren.
Und kopieren, die einfach da saßen und gesagt haben, hör mal, ja du, fährst mal zum Edeka, oder? Bringst du mal hier ein paar Milch, Döschen mit,
da hatte man noch keinen Kondensmilch. Namen.
Da hatte man auch keinen Namen. Ja, ohne Scheiß, ohne Scheiß.
Da und war man immer du da. Mach mal.
Kannst du mal eben, ne, zack, hier, zack. Schlüssel, Hund muss raus. Und du denkst dir so, ja, das lieben wir. Und das, also diese Denkweise war vor 15 Jahren schon beschissen, die war vor 25 Jahren schon beschissen und da hat sich, glaube ich, heute nichts dran geändert, dass wenn man mit Menschen arbeiten will und wenn man auch irgendwie voneinander lernen will, dass man die vielleicht einfach in einer gewissen Art und Weise behandeln sollte und sich selber auch so wertvoll finden darf, finde ich auch schon mit 19 richtig, dass man sich bestimmte Dinge nicht gibt. Also ich glaube, je mehr Leute auf diesen Haltungszug aufspringen würden, auch von früher her schon, also so von Jugend her, desto weniger Leute könnten ja durchkommen, damit Arschlöcher zu sein. Also so kann man es ja auch mal denken. Natürlich würde ich jetzt keiner jungen Frau oder keinem jungen Typen raten, direkt beim ersten Tag irgendwie zu sagen, hör mal, ich sag euch, wie es läuft. So nicht. So vielleicht. Also bisschen Respekt und ich glaube, Demut ist immer gut, aber immer in einem Rahmen von, geht das hier gegen irgendwas, wo ich innerlich spüre, da verbiege ich mich gerade oder ich bin unauthentisch, weil da liegt für mich immer die Grenze und je eher man das checkt, desto geiler für die Nachwelt, weil für die Nachwelt, für das danach folgende Leben, für die Memoiren. weil das spart dir ja ganz viel Pain. Also diesen Ratschlag hätte ich gerne viel früher schon gehabt, weil dann hätte ich, glaube ich, auch ganz vielen Leuten einfach nicht so viel Fläche gegeben, mich so herabzuwürdigen oder mich so herabgewürdigt zu fühlen.
Und ich sag dir ehrlich, man inspiriert damit ja auch so viele andere, wenn man aneckt und sich eben ein bisschen auf sich selber verlässt und nicht immer die irgendwie Zustimmung im Außen sucht, was du ja auch gesagt hast, ne, sondern mehr bei sich ist. Dann kommen automatisch ja auch Leute von außen und sagen, krass, wie du das machst, wie du dich abgrenzen kannst, wie du einfach, weiß ich nicht, Splash, bla, irgendwas absagen kannst, Splash, Gästeliste, ja, habe ich keinen Bock. So, und das macht man ja nicht, weil man jetzt auf das keinen Bock hat, sondern null, weil es einfach gerade nicht zu seinem Style passt, was man halt so sonst so macht im Leben, weil man was anderes vorhat, was einem wichtiger ist und sei es ein Urlaub. Ich weiß noch, als ich 2014, 15 auf dem Splash war, Zeltplatz, VIP-Zeltplatz, wobei diese Worte einfach
nicht zusammengehören. Das ist so eine Lüge. Leute, nur weil wir da irgendwie in einer Behausung pissen können, wo es zumindest Türen gibt, brauchen wir hier nicht von VIP sprechen. Ja, toll.
Aber ich weiß noch, dass wir sind gerade angekommen und haben unseren ganzen Scheiß abgeladen, ne? Und Stress heiß, beste Voraussetzungen für auch Stress. Und dann hat mich mein damaliger Chef, Vorgesetzter, angerufen wegen einer Flugbuchung. Und ich habe auf dem Splash-Parkplatz mit dem schittigsten Internet, was es gibt, ja, habe ich einen Flug gebucht. Und da dachte ich mir auch, und ich war Anfang 20 und dachte mir, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Ich habe Urlaub, ich habe richtig Urlaub, ja. Bin hier mit meinen Leuten, will hier mal 3 Tage irgendwie Kopf ausmachen und ein bisschen Party.
Und dann kommt so ein übergriffiger Move.
Und dann kommt sowas, wo man einfach die Grenze hätte ziehen müssen. Konnte ich in dem Fall nicht, weil ich mich eben auch, ne, wenn ich es nicht mache, wer macht's denn dann? Ich habe mich so unverzichtbar gefühlt, weil man auch keine Urlaubsvertretung hatte, classy, kennt man. Und dass man denkt so, ne, ja okay, aber der braucht mich ja jetzt und dann auch so ein Helferkomplex irgendwie am Start hat.
Ey, das ist so spannend, weil ich glaube, da kommt halt auch dieses, das was ich vorhin meinte, dass man sich selbst auch manchmal überhöht, weil irgendwo gibt's ja dann auch immer dieses Ego-Ding, dass man so denkt, ja, ich bin jetzt so wichtig und geliebt von dieser Person, dass die mir jetzt quasi fast schon wie so die Ehre erweist, dass sie was von mir braucht. Ich bin quasi, er ist abhängig von mir. Was für ein Machtgefühl für mich. Und wenn ich das jetzt nett und lieb mache, dann bin ich nochmal eine Ebene größer oder höher bei dem im Kurs. Und das hilft mir dann auch wieder im Nachgang dieser Aktion. Und ich tue mich schwer, jetzt irgendwelche Ratschläge abzuleiten, weil natürlich, ich hätte das damals auch gemacht. Ich weiß es genau. Also hätte ich den Anruf vor 6, 7 Jahren bekommen, hätte ich auch alles in Bewegung gesetzt, da noch an Internet zu kommen, hätte wahrscheinlich Leute irre gemacht. Hast du wahrscheinlich auch.
Hab ich.
Genau. Und die Stimmung nochmal ganz nach oben geschossen bei den Freundinnen und Freunden, die gerade eigentlich nur mit dir saufen wollten. Aber ich glaube, das gehört leider wahrscheinlich zu bestimmten Prozessen dazu und man kommt nie ganz drum rum. Ich glaube aber trotzdem, sich die Frage zu stellen, wie wichtig ist das gerade und hat es nicht auch noch Zeit oder müsste es nicht einen anderen Umgang in der Kommunikation von vornherein geben, wo man Grenzen absteckt und sagt, hör mal, ich bin im Vorfeld schon nicht erreichbar. Mit nicht erreichbar meine ich, du kannst mich nicht erreichen. Mhm. Das sind so Learnings, die habe ich natürlich jetzt auch, dass ich so sage, ich moderiere alles an. Erwartungen werden immer gemanagt. Also so, da gibt's keinen Raum mehr eigentlich für wirklich große Enttäuschung, zumindest beruflich, privat ist anderer Schnack. Aber dass man wirklich so ankündigt, das ist meine Grenze, komm nicht drüber. Weil wenn du drüber gehst, da, also das wird nicht so laufen, dass ich dir dann entgegenkomme. Und das, ja, vielleicht braucht's dafür auch eine gewisse Reife und ein gewisses Maß an Erfahrung dieser Art, die uns dahin gebracht haben. Ich weiß es nicht.
Und Respekt sich selber gegenüber.
Das stimmt.
Das ist so wichtig. Ich habe auch ein Riesenproblem damit, wenn Sachen nicht abgearbeitet sind. Also ich kann keinen Feierabend machen, wenn ich noch 7 ungelesene E-Mails habe. Auch jetzt immer noch nicht. Also da muss ich schon zu einem Drake-Konzert müssen, wo ich sage, jetzt ist alles egal heute Abend. Ich bin offline. Oder so, ne? Aber wenn ich jetzt zum Essen mit dir verabredet wäre, ich schwöre dir, ich würde 10 Minuten zu spät kommen, aber ich würde diese E-Mails noch machen. Das ist selbst heute noch ein Problem, weil in meinem Kopf, für mich ist es dann fertig. Und ich weiß, dass während wir essen dann schon wieder neue E-Mails reinkommen. Das ist mir dann egal. Mhm. Aber so den Moment, wo ich sage, jetzt ist Feierabend, dann muss auch in meinem Kopf erstmal kurz Feierabend sein oder halt alles in die Wege geleitet sein. Ich glaube, das sind dann ja auch so Mechanismen, die man für sich finden muss, ne? Mit was kann ich umgehen, was ist eine Möglichkeit,
ja.
Das toleriere ich halt, dass ich da diese Schwäche in Anführungsstrichen habe, ne? Wir alle sind ja nicht perfekt, so. Aber ich finde auch, ne, also wenn mich jetzt jemand anrufen würde und ich würde auf Bali liegen, dann würde ich nicht rangehen, also das wäre die Antwort oder mein Handy wäre gar nicht erst da, so, aber ne, ich habe es natürlich auch zugelassen.
Voll. Ja. Ja, total. Ich glaube trotzdem irgendwie, ich will einfach nur nochmal irgendwie so eine Lanze brechen für, ich glaube, wenn du jünger bist und vor allem auch noch unerfahrener in bestimmten Situationen, ist es total in Ordnung, auch mal seine eigenen Grenzen irgendwie vielleicht übertreten zu lassen oder beziehungsweise man sollte sich dafür jetzt nicht irgendwie auch noch selbstwertig machen, weil eine Sache, die ich auch gelernt habe, das ist vielleicht auch sehr psychologisch, aber ich glaube, die Art und Weise, wie man dann eben mit sich auch spricht und umgeht, der innere Ton, der bestimmt ja auch wieder maßgeblich, wie es dann von da aus weitergeht. Ob du dir jetzt die ganze Zeit sagst, ich bin so eine Eule, dass ich jetzt da irgendwie nicht direkt eingestanden habe irgendwie für mich oder weiß ich nicht, bla bla bla, ich bin echt so ein Opfer, bla bla bla. Der ganze Quatsch, das kann man sich vielleicht auch ein bisschen sparen. Lieber einmal aufschreiben, so hey, mir ist es wichtig, dass ich Grenzen besser setzen lerne und dann das nächste Mal das irgendwie proaktiv sagen, als sich dann auch noch selber dafür fertig machen, dass man es eben noch nicht konnte, weil das ist so ein Lernprozess und ich bin selber noch, obwohl ich jetzt schon älter bin, mittendrin.
Mhm. Wie bist du denn jetzt beruflich aufgestellt momentan?
Das ist ein sehr, sehr komplexes Konstrukt. Es erinnert mich an die Panama Papers. Ohne große Summen, leider.
Oder Wirecard, 1,9 Milliarden. Die waren ähnlich gut versteckt und komplex.
Die Vergleiche auf jeden Fall alle richtig. Nur ohne Mula. Also bei mir geht's quasi ohne Geld, aber auch komplex trotzdem. Nee, also ich habe verschiedene Aufgaben, die sich so alle irgendwie um das Thema Musik drehen. Auf der einen Seite scoute ich, wie du eingangs richtig erwähnt hast, so für Formusic neue Talente. Das ist eine kleine Säule. Dann bin ich in der Jury der Initiative Musik. Das ist eine größere Säule, wo ich auch, also größer im Sinne von, das bedeutet mir auf jeden Fall auch nochmal viel. Also nicht, dass mir das andere nichts bedeutet, aber es ist halt.
Schöne Grüße, boah.
Oh Gott, Leute, bitte, ich brauche den Job. Nein, ey. Ich glaube, es sind unterschiedliche Funktionen, die aber alle so ein bisschen auf dieses Newcomer entwickeln und Sachen irgendwie voranbringen in der Szene einzahlen. Dann gibt's Ehrenämter, wo ich mich sehr, sehr gerne drin engagiere. Das eine ist für German Dream, eine Organisation, die sich für politische Bildung vor allem einsetzt bei jüngeren Menschen an der Schule. Und dann war ich noch Mentorin bei so einem Mentoring-Programm, wo es um BPOC junge BPOCs geht, die in die Musikindustrie oder in irgendwelche Industrien wollen, wo sie kein Netzwerk haben, weil sie aus Familien kommen, wo der Zugang dazu einfach völlig fehlt und wo man einfach den Menschen irgendwie zeigt, wie man in Netzwerke reinkommt, wie man bestimmte Projekte angeht. Das hat mir auf jeden Fall extrem viel Bock gemacht. Das war für Talent and Talent dieses Jahr und dann mache ich selber auch noch Musik und bin manchmal in kleinen Formaten unterwegs. Es ist sehr viel auf einmal und ich merke auch, wenn ich das dir so erzähle, dass instinktiv mein Inneres so denkt, es wird Zeit, mal wieder einen Fokus zu schärfen. Aber du kennst es ja, wie wenn man so mit 70 Bällen in der Luft ist und irgendwie immer Ja sagt, wenn man halt dann doch wieder den Ego-Anklopfer hat, der sagt, relevant bleiben.
Für die Kultur.
Für die Kultur. Ja, wenn du es nicht machst, macht's ja
sonst
keiner.
Das ist das Lustige, dass Leute bei mir versuchen, über diesen Kultur-Approach mir Sachen auf den Schoß zu schmeißen und so, aber Julia, das ist doch für die Kultur. Und ich so, Digga, ich mach so viel für die Kultur, quatsch mir nicht voll. So. Und mir dann so, weißt du, über so schlechtes Gewissen mäßig sich reinzusneaken in meine To-Do-Liste.
Ja. Aber klappt das manchmal noch so ein bisschen?
Nee.
Okay, das ist cool. Weil ich glaube, mich kriegt man damit noch in so einem Promille, wenn man, ne, wenn man mich in einem Moment, einem schwachen Moment erwischt, bin ich so, oh ja, okay, dann mach ich das.
Das sind bei mir mittlerweile andere Trigger. Aber mit Kultur, da habe ich einfach so ein Selbstverständnis, dass ich sage, ey, was willst du mir denn von Kulturarbeit erzählen? So.
Ja, das verstehe ich.
Aber Ehrenämter finde ich auch super. Also ich habe kein Ehrenamt, ich hatte mal welche. Mhm. Deswegen finde ich das also ultra Kudos, Respekt dafür, dass man das noch macht. Ne? Dass man nicht sagt so, oh, hör mir auf damit. Auch Initiative Musik, das finde ich auch sehr spannend. Vielleicht können wir da einen kurzen paar Minuten Exkurs machen, was das genau ist. Vielleicht magst du das ja auch erzählen, weil uns ja auch viele Künstlerinnen und Künstler zuhören, die dazu vielleicht keinen Zugang haben und für die Initiative Musik gleichwertig ist mit Finanzamt. Vielleicht können wir da kurz mal eine Lanze brechen.
Also, es hat schon manchmal Finanzamt-Vibes, muss man wirklich sagen. Also, vor allem, wenn es dann Richtung Abrechnung geht. Das ist tatsächlich was, das muss man auf dem Schirm behalten und da braucht man Menschen, ich weiß nicht, ob das zu viel Schleichwerbung für dich ist, aber da braucht man Menschen, die strukturiert sind, ja, und die Scheiße,
die wollen
und die Scheiße beisammenhalten können. Aber im Grunde genommen ist die Initiative Musik eine Organisation, also ich bin ja vor allem in der Jury der Künstlerinnenförderung, das heißt, dafür kann ich auch sprechen, das ist eine Fördermöglichkeit, wo du, wenn du in der Album- oder EP-Produktion bist oder auf jeden Fall Musik kreieren willst, dich fördern lassen kannst für diese Musikentstehung und gleichzeitig aber auch sowas wie Touren fördern lassen kannst. Also wenn du auftreten gehen willst und gerade während der Pandemie war das ja ein Riesenproblem, weil einfach wahnsinnig viel wegfiel und dann Gelder einfach auch ausblieben für KünstlerInnen und da greift die Initiative Musik eben auch und du stellst einen Antrag, du musst dir halt vorher überlegen, für was, ob du jetzt Musikproduktion fördern lassen möchtest oder eben Tour- oder Marketingkosten zum Beispiel. Ganz viele, ich glaube vor allem jüngere NewcomerInnen kommen halt jetzt über die Schiene, ich habe schon irgendwie Mucke selbst produziert am Laptop, jetzt hätte ich aber gerne irgendwie ein TikTok-Budget, das mich irgendwie nochmal in den Relevanzbereich von A&R scoutet. Und da ist es so ein bisschen, ich glaube, das ist ein bisschen grenzwertig. Also ich weiß nicht, wie viel ich darüber überhaupt erzählen kann, aber ich glaube, es ist immer so ein bisschen, also ich glaube, die Initiative Musik legt total viel Wert drauf, dass man immer noch über Musik vor allem irgendwie kommt und nicht nur ein reiner Marketinghebel ist, weil dafür ist es vielleicht ein bisschen verschenkt. Aber trotzdem, glaube ich, sind wir gerade dabei zu erkennen, dass sich viele Dinge verändern im Außen und sich dementsprechend natürlich auch so eine Organisation verändern muss in der Bewertung davon, was man eigentlich als förderwürdig erachtet. Aber ich glaube, was ich eben selber jahrelang nicht wusste, wie dann doch in Anführungsstrichen einfach es sein kann zumindest, mal eine Bewerbung aufzusetzen, wenn man weiß, wie es geht oder wie vor allem, wen man fragen muss dafür. Weil seitdem ich da irgendwie mich selber jetzt als Artist quasi einerseits beschäftigt habe und aber in dieser Jury bin, checke ich natürlich auch, wie viel liegen bleibt, wenn man es nicht angeht. Also so wie viele Leute wahrscheinlich eben ihre Projekte nicht richtig umgesetzt bekommen, weil sie eben nicht diesen Hebel bisher gefunden haben. Ich glaube, für so Menschen, die jetzt wirklich nur so hobbymusikmäßig unterwegs sind, ist es nicht der richtige Ort. Aber für Leute, die wirklich eine Ambition haben und auch in dieser Professionalität irgendwie unterwegs sind, kann das ein total geiler Ansatz sein, sich da irgendwie bei einem Projekt unterstützen zu lassen. Aber man braucht auf jeden Fall jemanden an der Seite, die oder der einfach Kohle auch im Verwaltungsmodus halten kann, weil sonst hast du am Ende Schulden.
das Wichtige, was ich gemerkt habe im Umgang mit der Initiative Musik, und ich bin ja nur Antragstellerin und helfe Künstler und Künstlerinnen bei der Antragstellung und rechne teilweise auch ab, ist vor allem beim Antrag muss man sich eigentlich nur Gedanken machen, was will man denn überhaupt? Also nicht, ich will Mucke machen. Ja, okay, cool, das wollen wir irgendwie alle. So, aber ne, was willst du mit der EP, mit dem Album, mit den Singles, die du releasest? So, was ist denn dein Alleinstellungsmerkmal? Warum du und nicht alle 1000 anderen, die diesen Antrag stellen? Und das einfach wirklich mal zu überlegen. Habe ich ein Team, was finanziert werden muss? Habe ich den Wunsch, ein Team zu haben, die ich dann endlich bezahlen kann, die vorher sagen, ey, guck mal, fühle ich, aber wir müssen alle essen, so, ne? Wo du sagst, ne, du unterstützt vielleicht auch die Kultur und da einfach gar nicht so Marketing-Schnack, sondern wirklich mal ins Herz hörst, was hast du denn vor mit deiner Musik, womit hilft dir diese Förderung, was du ohne sie nicht hättest machen können? Und dann das Ganze eigentlich, also für mich ist es halt sehr einfach, ich weiß, dass es nicht so ist, aber das dann mit Zahlen belegen, also einfach mal mit den Leuten sprechen, was kostet denn ein Album mastern lassen, was kostet denn mich eine Promo-Agentur oder TikTok-Werbung, was macht es denn da überhaupt Sinn, so da 3000 Euro rauszuballern, ist das überhaupt das, oder Content Creation, brauche ich ein Musikvideo, reichen auch Content-Snippets, so 15 Sekunden für Instagram und für TikTok, dass man sich einfach mal strategisch überlegt und auch bei anderen guckt, wie machen die es denn, die in meinem Dunstkreis sind oder Künstler, Künstlerinnen, die ich toll finde. Und dann ist der Antrag, so einfach es klingt, in 2 Tagen halt auch abgefrühstückt, wenn man das sich mal wirklich durchdenkt. Aber einfach nur, ja, ich brauche Geld, ich möchte Musik machen und dann möchte ich noch 2 Musikvideos drehen, ja, das will jeder. So.
Voll, bin ich voll bei dir. Ich glaube, es ist eine richtig dankbare Leitlinie sozusagen, die dir dieser Antrag auch geben kann, dich wirklich nochmal selber mit ein paar essentiellen Fragen zu beschäftigen, die wir uns alle in der Kultur wahrscheinlich irgendwie als Kulturschaffende stellen müssten, die man sich aber, wenn man nicht irgendwie drauf gestoßen wird von außen oder wenn man irgendwas braucht, in dem Fall Geld, stellt man sich diese Fragen vielleicht nicht. Mhm. Aber eigentlich hilft es total, sich zu strukturieren und auch zu gucken, wie professionell und wie gut aufgestellt bin ich denn aktuell überhaupt. Und also ich glaube, danach hat man auf jeden Fall, selbst wenn man nicht direkt bewilligt bekommt, was man irgendwie an Ideen da reingeworfen hat, hat man aber, glaube ich, schon mal ein viel klareres Bild davon, worauf es vielleicht beim nächsten Mal ankommt. Also zumindest hoffe ich das für diejenigen, die sich auch irgendwie da bewerben wollen.
Ja, also es sind eben auch Fördermittel von der Bundesregierung. Das heißt, das ist am Ende auch Steuergeld, wo man auf jeden Fall versuchen sollte, es zu bekommen, weil es ist immer gut, irgendwie ein Projekt auch gefördert zu bekommen, dann hat man eben auch ein Gefühl von, okay, ich werde gesehen und ich werde gehört und da glaubt auch jemand Externes nochmal an mich.
100%.
Und ne, dann kann man einfach sein Projekt realisieren, was vorher vielleicht nicht gehen würde.
Ey, würde ich genauso unterschreiben. Deswegen mach das.
Kinos. Du hast ja gesagt, was du alles machst. Es waren ja so 4, 5 unterschiedliche Sachen, wenn ich jetzt mal überschlage, mit deiner Musik, singst ja auch selber. Wie kam das dazu, dass du diese verschiedenen Standbeine hast und wie wichtig ist das für dich, die zu haben? Auch jetzt ein bisschen mit dem Blick auf die Wirtschaftlichkeit, weil du bist selbstständig, ne?
Genau.
Selbstständig. Da muss man ja schauen, ne? Setzt man alles auf eine Karte. Corona der letzten 2 Jahre war natürlich ein Gamechanger, auch bei ganz vielen im Denken, so von wegen, okay, ich kann nicht nur Konzerte machen, auch bei Künstlern und Künstlerinnen, ne? Ja, GEMA regelt schon, Gagen regelt, ja, plötzlich nicht mehr.
Genau.
Wie war das für dich, dass du jetzt so viele verschiedene Standbeine hast?
Also ich habe das nicht am Reißbrett entworfen, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, das ist auch ein Learning der letzten Jahre, dass viele Dinge, die man sich vielleicht vorher so überlegt, dass, also man kann sich viel überlegen, ob es dann so wird. Das zeigt das Leben ja manchmal nochmal von alleine. Aber ich glaube, was mir immer irgendwie wichtig war, dass ich eben einen Musikbezug habe, der sich über alle Sachen irgendwie legt, weil ich halt früher eher so gemerkt habe, also ich habe ja mal mit politischem Journalismus angefangen und das war auf jeden Fall nicht das, worin ich mich, glaube ich, mental wirklich wohlgefühlt habe. So. Das war einfach zu belastend in vielerlei Aspekten. Und in der Musik jetzt hat sich's einfach so, das hat sich so ergeben. Aber auf der anderen Seite natürlich ergibt sich auch nichts, wo man nicht rein investiert. Und ich glaube, mir war immer wichtig, dass ich in allen möglichen Standbeinen stehe, weil ich auch verschiedene Dinge gut kann. Und das, also so selbstbewusst habe ich das, glaube ich, auch jahrelang nicht gesehen. Deswegen ist es jetzt gerade ein ganz dankbarer Moment, um zu sagen, hey, ich rede gerne und viel, lass mich da doch einfach irgendwie journalistisch weiter dranbleiben, indem ich jetzt vor allem anfange, auch Sachen zu moderieren. Das erste Jahr jetzt, wo ich so Listening Sessions moderiere, wo ich auf Bühnen moderiere, wo ich jetzt eine Awardshow bald moderiere, wo ich so merke, das ist der eine Standbein, das eine Standbein, das hat sich irgendwie durch den Journalismus entwickelt. Auf der anderen Seite gibt es das Standbein Musik machen. Das war eigentlich immer das, was ich genuin schon als Kind, Jugendliche und dann Heranwachsende machen wollte, wo ich aber das Selbstbewusstsein und das Netzwerk null gesehen habe, das mich enabled, das wirklich durchzuziehen. Mhm. Und ich glaube, da hat es mir geholfen, im Musikjournalismus auf der anderen Seite zu sitzen und zu sehen, alles klar, so funktioniert das. Also so sind die Leute drauf. Die sind auch am Ende keine Halbgötter. So, das sind auch alles nur Menschen, die ein Talent haben, aber ganz viel Hilfe auch bekommen von ihren ManagerInnen und anderen Seelsorgern, die versuchen, den Ball im Rollen zu halten.
Betreutes Rappen.
Ist wirklich so. Das ist
und dann kommen sie unangekündigt mit Dingen in die Aufnahme und man denkt sich, gut, hast du nicht angekündigt.
Richtig. Naja, hast ein Tier dabei. Dann ist es jetzt wohl so. Ja, wer kennt's nicht? Genau, und ich glaube, also ja, um zurückzukommen zu der Frage, ich finde das super, dass ich viele Standbeine habe, weil das auch so ein bisschen Abwechslung reinbringt in meine Woche. Ich könnte wahrscheinlich gerade nicht nur Scouting oder nicht nur Artist Relations machen. Ich könnte nicht nur moderieren. Ich müsste nicht nur immer Musik machen. Aber ich glaube im Moment, also 2022 ist für mich eine Erfahrung vor allem in Sachen Fokussierung. Also ich glaube, dieses Jahr hat mir gezeigt, es ist total cool, viele Standbeine zu haben und ich empfehle das auch Menschen. Aber trotzdem den Fokus auf das zu legen, wo man wirklich sieht, das ist das, woran, oder das sind die zwei, drei Dinge, womit ich am meisten innere Freude irgendwie empfinde. Und wie schaffe ich es, dass die in den Vordergrund rücken? Das ist, glaube ich, der Prozess gerade. Weil für 2023, sage ich ehrlich, würde ich gerne hier sitzen oder irgendwo sitzen und mal von den 7 Sachen 2, 3 vielleicht auch nicht mehr machen. Nicht, weil ich die nicht mag, aber einfach nur aus so einem Gefühl heraus von, kann man wirklich exzellent sein, wenn man die ganze Zeit alles versucht gleichzeitig zu machen, versus es ist aber auch total wichtig, unterschiedliche Dinge zu machen, um den Kopf, zumindest für Menschen wie uns, die irgendwie auch gerne vielschichtig denken und Sachen irgendwie auch interessant finden, dass man da halt auch irgendwie, dass man da interessiert bleibt oder dass man was lernt oder was auch immer. Also ja, es ist ein zweischneidiges Schwert.
Und sich auch auszuprobieren, ganz wichtig. Und 2022 war für mich auch Sachen machen und auch wieder verwerfen. Also ne, ich glaube, es ist cool, ich glaube, es könnte mir gefallen und dann macht man es und denkt sich, uch, auf gar keinen Fall, so habe ich gar keinen Bock drauf.
True that.
Ne? Es gibt natürlich manche, gerade als Selbstständige, Money-Jobs, ne, das ist dann Schmerzensgeld, da sagt man, jut, das machen wir jetzt mit.
Ja, klar.
Das gibt es, aber das sollte nie die Überhand nehmen, bin ich der Meinung. Ne, die Frage
für dein
ist,
eigenes Wohlgefühl vor allem, ne? Jetzt mal auf dich bezogen wahrscheinlich auch.
Die Frage ist, ne, warum stehst du eigentlich jeden Tag auf? Mhm. Was ist denn deine Motivation? So, und warum hustlst du so, ne? Und gehst nicht in eine Festanstellung, ohne dass jetzt, ne, nach wie vor, ich bin großer Fan von Festanstellungen, nach wie vor. Aber warum gibt man sich diesen ganzen Stress? So Steuern, Buchhaltung, selber verhandeln, Aufträge ranholen, auch Absagen, Grenzen setzen, Kommunikation, Leute zahlen die Rechnung nicht. Also diesen ganzen Stress.
Grüße gehen raus an alle unsere Schuldiger. Es wird mal wirklich Zeit, Leute. Es ist knapp.
Macht mal wieder den Postkasten auf.
Ist wirklich wichtig. Ist wichtig gerade. Ist wichtig.
Ne? Und da muss man ja auch eine gewisse Resilienz entwickeln, so, ey, okay, komm, ich mach diesen Zirkus jetzt hier mit, ne? Mhm. Aber zurück zu dir. kurz mal auslachen.
Auch mal was von mir hier reinbringen. Ist das hier mein Podcast?
Ja, wen interessiert eigentlich mein Gesammel? Komm, ich bin wieder ruhig, ich stell wieder die Fragen. Weil wir gerade so schön bei deinen Standbeinen waren und ja auch du sagst, du moderierst jetzt wieder mehr dieses Jahr. Du hast ja auch für Arte ein Format gemacht, wo du mit Ghostwritern, das waren glaube ich auch nur Jungs.
Es waren leider nur Männer, ja. Das lag an verschiedenen Dingen.
Was ich auch ultra wichtig fand, dass Deutschland mal einen Stock aus dem Arsch nimmt und auch mal das Thema Ghostwriting, was ja so, oh mein Gott, du schreibst deine Texte nicht selber, richtig hängen geblieben, dass das mal auf den Tisch kommt und mit dir super kredibil als Moderatorin rübergebracht wird als jemand, der einen krassen Hip-Hop-Approach hat, da ja auch herkommt aus der Kultur. Und dann sprichst du halt mit den Jungs und oder Männern und stellst halt auch die Fragen so richtig dumm, also nicht, dass deine Fragen dumm waren, aber so siehst du, ey, das habe ich mich schon immer gefragt, wie geht denn die Abrechnung? Wie ist das denn mit einem Künstler im Studio zu sitzen, wo man selber vielleicht Künstler und Künstlerin ist, ne? Mhm. Wie ist das mit dem Ego und so? Ja. Ich fand das ultra spannend, also selbst ich, die ja aus der Industrie kommt, ich habe mir diese Fragen auch immer gestellt und wusste die Antwort nicht, wie die Abrechnung ist mit Ghostwritern, so, weil das im Untergrund natürlich nicht wirklich passiert, so, aber ja, umso höher es wird, umso mehr, ne, Writing-Camps gibt es, umso mehr Produzenten und Produzentinnen sind ja auch beteiligt. An so einem Song ist ja dann nicht ein Künstler, ein Produzent.
Exakt.
Das sind ja dann Teams und Entourage. Deswegen fand ich das super spannend.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Aber wie wichtig würdest du denn als Journalistin Musikjournalismus in Zeiten von Social Media, TikTok, Bubbles, braucht es den überhaupt, das ist die Frage, weil jetzt kürzlich die Juice hat zugemacht, diverse andere Medien haben auch zugemacht, rap.de, und man fragt sich, okay, gerade für den Hip-Hop, und darum geht es ja hier, was für Medien gibt es denn überhaupt noch? Und dann Fragezeichen, wenn die schon zumachen, ist es vielleicht einfach nicht mehr relevant, Musikjournalismus?
Die Frage ist natürlich so das ist die Gretchenfrage, das ist so das, was uns alle irgendwie in dieser Branche ja auch seit Jahren beschäftigt. Ich komme selber aus einer Zeit, wo man noch beim Print gearbeitet hat. Ich habe mein Volontariat beim Musikexpress gemacht. Ich habe davor bei einer Stuttgarter Lifestyle-Kultur-Redaktion mein erstes Praktikum gemacht, und da hat man einfach zu Print noch einen Bezug gehabt. Und dachte auch immer noch so in der Hoffnung, Print stirbt nicht aus. Jetzt sind wir an einem ganz anderen Punkt. Jetzt geht es wirklich auch um Online-Magazine. Jetzt geht es um alles. Also die gesamte Existenz von Musikjournalismus hängt ja irgendwie schon seit Jahren an einem seidenen Faden. Ich glaube, was ich auch gelernt habe in den letzten 2 Jahren, vor allem während der Pandemie, mir ist es immer noch total lieb, und ich gucke mir immer noch total gerne gut geführte, gut gemachte Interviewformate oder allgemein Formate an, wo jemand oder Menschen eine gewisse Tiefe auch reinbringen durch Wissen, durch Recherche, durch Faktenchecken, durch auch einen Anspruch an Wahrheit und einen Bildungsauftrag. Deswegen habe ich auch mit Friedel zusammen den Podcast so gerne gemacht, Pulsmusikanalyse, weil da einfach jede Woche sich wirklich beschäftigt wurde in die Tiefe mit einem Thema. Und natürlich kann man sagen, wen interessiert die ganze Scheiße eigentlich? Könnten wir das nicht einfach irgendwie in 60 Sekunden abhandeln von irgendeinem 17-Jährigen, der mir das auch geil erklärt? Bestimmt kann das jemand da draußen auch, vielleicht sogar geiler als Friedel und ich. Wobei, I don't know.
Weiß ich jetzt auch nicht,
aber gut, du könntest mal versuchen. Aber ich glaube tatsächlich, das ist so eine Frage, willst du geiles Essen essen oder tut's nicht auch Fast Food? Also natürlich kannst du jeden Tag irgendwie einen scheiß Snack fressen und davon deinen Darm füllen, und der wird dann auch irgendwie voll, so, das geht. Aber am Ende ist es halt eine qualitative Frage. Und ich glaube, in einem Zeitalter, wo es mehr Fake News gibt als je zuvor, wo so viele Unwahrheiten und so viele bescheuerte Theorien, so viel Crap einfach auch durchs Internet flaniert, da finde ich es total schön, wenn es Formate gibt, die in irgendeiner Form einen Anspruch auf Tiefe und auch auf eine Authentizität, auf eine gute Gesprächsführung legen. Und ich glaube, was halt einfach ein schmaler Grat ist, sourced man jetzt all diese guten Formate an Marken aus, die jetzt in irgendeiner Form, sei es durch Spotify Geld oder durch Red Bull oder andere GeldgeberInnen, die halt irgendwie jetzt da halt ihren, sagen wir mal, ihren Stempel draufdrücken und sagen, das ist jetzt ein Format, das finanzieren wir, und das hat aber trotzdem einen gewissen Anspruch, aber dann hat es halt auch eine gewisse Färbung. Oder ist es uns das wert, dafür auch theoretisch Geld auszugeben, dass wir Leuten bei ihrer Arbeit irgendwie, dass wir die unterstützen? Und das ist, glaube ich, eine Haltungsfrage wieder. Also wie viel Geld ist man bereit auszugeben für gut gemachte Interviews? Und ich glaube, ich würde immer, also von mir ausgehen, würde ich sagen, solange, also ich will diese Art von Journalismus weiterhin sehen. Ich möchte auch, dass es Interviews gibt, wo Leute auch kritische Nachfragen stellen können oder auch mal sagen können, ich fand das krass oder ich fand das nicht so cool, muss ich dir ehrlich sagen. Weil das ist das, was es für mich interessant macht. Und wenn man da sitzt und irgendwie in so einem Twitch-Stream einfach nur 8 Leuten dabei zuguckt, wie sie sagen, ihr seid alle geil. Mhm. Und man denkt so, Alter, also ihr seid erstens mal alle, glaube ich, geistig auf einem ganz schwierigen Level. Und irgendwer wird doch hier mal einmal sagen können, dass irgendwas vielleicht auch nicht nur geil war. Also ich will sowas nicht sehen, aber ich bin auch nicht die Zielgruppe. Und ich glaube, diese Frage würde ich wahnsinnig gerne auch von einem halb so alten Menschen mal beantwortet hören wollen. Weil vielleicht ist es auch einfach eine Altersfrage, dass ich damit aufgewachsen bin, genauso wie du, Dinge kuratiert anzugucken. Andererseits war der Hip-Hop-Journalismus auch nicht dafür bekannt, die letzten Jahre und Jahrzehnte wahnsinnig kritische Fragen zu stellen.
Aber auch das war ja so ein bisschen, da beißt sich die Katze in den Schwanz, heißt das so, das Sprichwort?
Ja, glaube schon.
Oder der Hund.
Irgendein Tier.
Weil die Rapper und Rapperinnen natürlich gemerkt haben, ihre Reichweite ist viel größer als die der journalistischen Medien. Deswegen, ne, also große Stars
brauchen keine Medienberichterstattung
mehr.
Warum
soll ich mit der Juice sprechen, wenn ich es auch selber machen kann?
Klar.
Und natürlich auch vorkuratiert meinen Homie mit ins Studio setzen kann und wir puffen ein und reden mal ein bisschen über Rap oder so, ne, wo dann natürlich keine kritischen Fragen kommen. Aber der Podcast, den ihr gemacht habt mit Friedel Achten, gibt's den noch?
Den gibt's, also ich glaube offiziell, also ich glaube, man kann sagen, wir sind in einer Pause, aber ich würde sagen, eigentlich glaube ich nicht, dass wir jetzt den Podcast in der Form, wie er existiert hat, nochmal anfassen. Ich würde niemals nie sagen und ich glaube, wenn sie mich jetzt fragen würden, hättest du Bock nochmal irgendwie mit Friedel den Podcast anzufangen? Wahrscheinlich würde ich auch ja sagen, wenn ich jetzt nicht busy being Beyoncé 2 gerade bin.
Kommt,
da habe ich leider keine Zeit mehr, Friedel, aber gerne.
Friedel wer?
Oh Mann, liebe Grüße übrigens. ich mag ihn sehr, aber genau, ich schließe es nicht aus, aber der ist nicht mehr aktiv sozusagen.
Das ist ja aber super spannend, weil wenn du sagst, du hast diesen Podcast gemacht, ich habe ihn auch gehört. Mhm. Ich habe jetzt nur so dumm gefragt, ob es ihn noch gibt, weil ich weiß, dass du es nicht mehr machst.
Ja.
Und ich jetzt nicht wusste, hat es jemand anders vielleicht fortgesetzt.
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Die Frage ist ja, ne, du möchtest so ein Format, ich auch.
Ja.
Und offensichtlich, ich habe das ja auch relativ lange gemacht. Es gab ja anscheinend auch Abnehmer.
Ja.
Aber den gibt's jetzt auch nicht mehr. Mhm. So, die ganzen Medien sterben aus. Wie schafft man es denn, weil es muss ja einen wirtschaftlichen Grund haben, ne? Dass dann irgendwann Verlage sagen, okay, komm, das lohnt sich nicht mehr. Und die Frage ist, ne, so diffus, was sich ja gerade sehr tapfer hält, und auch hiphop.de, 16 Bars, sind, glaube ich, die es noch gibt, wenn ich jetzt nicht komplett...
Immer mal wieder, glaube ich, mit neuen Formaten und auch neuen Leuten, die das so ein bisschen
pushen. Und Brandpartnerschaften.
Ganz vielen Brandpartnerschaften.
Geht es noch ohne?
Ich fürchte, dass der Punkt irgendwie überschritten ist, wo man das noch einfach so gut querfinanziert bekommt durch irgendein Verlagshaus. Ich glaube, auch der Musikexpress wird seit Jahren davon gehalten, dass Matthias Döpfner einfach selbst Musikfan ist und wahrscheinlich seine schützende Hand über Rolling Stone und Musikexpress hält, was einfach zahlentechnisch schon so lange wahrscheinlich nicht mehr so wirklich sich trägt. Aber ja, ich habe darauf auch keine richtige Antwort. Ich habe nur gestern ein Interview gesehen. Also der Zeitbezug wird dann, wenn ihr das hört, nicht mehr da sein. Aber es kam jetzt quasi in der Zeit, in der wir uns jetzt sehen, ein Interview raus zwischen Jan Wehn, einem sehr geschätzten Musikjournalisten-Kollegen und Shindy. Und da hat mir wieder so krass, also dieses Gespräch hat mir wieder so krass gezeigt, was für ein Wert es eben ist, wenn Leute dann doch einfach einer gewissen Ausbildung irgendwie folgen oder einem gewissen Stil folgen, Gespräche zu führen und eine gewisse Seriosität, eine gewisse Tiefgründigkeit haben, eine gewisse Erfahrung. Weil das war ein Gespräch, das hätten 80% der Leute, die Interviews führen in dieser Szene, nicht führen können. Einfach weil die nicht die richtigen Fragen stellen, auch nicht den richtigen Zugang haben. Und sowas möchte ich weiterhin sehen. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das Interview finanziert wurde von Shindy selbst und das halt einfach ein Promomittel ist, weil es sah alles so fucking teuer aus. Und wenn die fucking Black Dolphins dann Interview in einem G7-Hotel irgendwo am Starnberger See führen, dann wird da auf jeden Fall nicht gespart worden sein. Mhm. Aber trotzdem war es cool, dass es zumindest von jemandem geführt wurde, der das kann und der auch kritische Fragen stellen kann. Deswegen ja, vielleicht ist es der Hebel mit den Marken und es ist das kleinere Übel, dass es dann querfinanziert wird, aber dann gar nichts mehr ist auch keine Lösung. Und nur irgendwelche Kids, also ohne dass ich das degradieren will, ich sehe viel Witziges auf TikTok und auch viel Kluges und manchmal auch Klügeres als das, was dann so Funkleute wieder machen. Aber trotzdem will ich nicht nur Privatmeinungen hören. Also ich will nicht nur alles irgendwie aus so einem aus so einer Laune heraus kommentiert wissen, sondern manchmal will ich es auch eingeordnet wissen, wo es ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Und wenn sich das die Waage hält in der Zukunft, wäre das schön. Und wenn irgendwann Musikjournalismus ganz ausstirbt, dann waren wir zumindest mal dabei gewesen.
Dann kennen wir noch MTV Cribs.
Woo, yo, yo, yo.
Welcome to my crib.
Oh Gott, ey. Das habe ich so geliebt.
And now get the hell out of here.
Oh, Missy Elliots Haus einfach Endstufe geil, kann ich
sagen.
Ich
erinnere mich nicht mehr.
Ja, und sie hatte sehr viele Schuhe. Das hat mich damals krass...
Was hatte sie?
Schuhe.
Ach, Schuhe.
Sie hatte unendlich viele Schuhe. Ich glaube, sie hatte so zwei Räume voll mit Schuhen. Das hat mich krank motiviert, meine eigene Schuhsammlung mal auf ein anderes Level zu heben. Ja.
Wie viele Zimmer ist jetzt deine Wohnung?
Es sind 7 Zimmer. Davon sind 3 Schuhe. Ja, nee, leider nicht.
Cool. Um zum Abschluss zu kommen von unserem netten Schnack hier.
Von so einem Plausch.
Ich habe eine Frage, weil ich glaube, das ist ein Vorurteil, den man hat zu A&R und Scouting.
Mhm.
Hängst du nur auf TikTok rum und findest da die neuen Künstler und Künstlerinnen?
Das ist so eine Fangfrage.
Weil es keinen Musikjournalismus mehr gibt?
Oh, das ist echt eine fiese Frage, weil die, ich weiß nicht, ob ich die gut beantworten kann, ohne dass ich irgendwem damit ans Bein pisse. Also fairerweise, muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht die TikTok-Maus vor dem Herrn, weil ich, glaube ich, dafür dann doch zu viel Respekt auch vor den Schattenseiten von Social Media habe und mich immer ein bisschen schwer tue. Vielleicht liegt es auch an meinem fortschreitenden Alter, vielleicht liegt es auch an meiner Grundhaltung zu Social Media, aber ich verbringe da nicht gerne Zeit drauf, sage ich ehrlich, obwohl mich der Content ganz oft auch überrascht mit seiner Unterhaltung. Gerade der Comedy-Part von TikTok kann extrem witzig sein, aber was man halt merkt, und das kennen ja alle, die da drauf Zeit verbringen, der Algorithmus wird ja nur so, wie du ihn brauchst und willst, wenn du da drauf extremst viel Zeit verbringst. Das heißt, je länger du da Zeit verbringst, desto perfekter wird der Content auch angezeigt, desto wahrscheinlicher ist es, dass du wirklich virale Hits und NewcomerInnen, die ein Potenzial haben, auch wirklich findest. Aber die Voraussetzung dafür ist die Investition von Zeit. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das qualifiziert mich vielleicht nicht unbedingt aus den Augen oder in den Augen meiner Vorgesetzten oder allgemein, aber...
Liebe Grüße!
Ja, ich bin gespannt, was jetzt noch passieren wird in meinem Leben. Aber ich find's schwierig, dieser Plattform und auch der Macht, also dieser Plattform erstens so viel Macht zu geben und dieser Macht dann so viel Platz wiederum in der Bewertung von Talent zu geben, weil... Irgendwo, ich verstehe den Ansatz, dass man als Major-Label, und es ist ein kapitalistisches Unternehmen, irgendwie den Anspruch hat, wir wollen rentabel sein, wir wollen irgendwie Umsätze machen, wir wollen Gewinne machen und wir wollen auch an Trends dran sein, die uns irgendwie mal auf schnell helfen, das umzusetzen. Aber auf der anderen Seite, zumindest meiner Haltung nach, geht es halt auch um eine Nachhaltigkeit und um eine Entwicklung von einer Künstlerkarriere oder einer Künstlerinnenkarriere, die auf längere Sicht angelegt ist. Und da finde ich TikTok einfach so kurzlebig und man vertut sich, glaube ich, auch massiv, zumindest aus meinem ganz, ganz privaten Empfinden, wenn man diesem Tool und dieser Plattform zu viel Macht zuspricht. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird uns die Zeit wahrscheinlich auch zeigen, ob so eine Haltung Bestand haben kann oder ob das einfach sich irgendwann, ob das sich als irrelevant rausstellt. Aber wenn ich jetzt so überlege, wer sind die Artists, denen ich Gehör schenke, dann sind das Leute wie zum Beispiel Kendrick, die nichts posten, wirklich gar nichts, der muss nichts posten, aber sein Album sagt mir so, so, so viel mehr über ihn als Menschen, über seine Gedanken und gibt mir so viel Inspiration und Kreativität und zeigt mir so viel über den Zeitgeist unserer Gesellschaft, weil das die Musik für sich regelt. Und das ist natürlich der höchste Anspruch und der höchste Vergleich, den man ziehen kann zwischen Kendrick und irgendeinem anderen TikTok-Schissel. Gibt es natürlich noch einen Ozean an Möglichkeiten, aber ich würde ungern an so einen Punkt kommen, wo das Scouting sich wirklich nur noch dort abspielt. Wenn das der Fall ist, dann bin ich vielleicht nicht die richtige Person dafür. Und das meine ich gar nicht böse und auch nicht als Ansage gegenüber meinem aktuellen Job da. Ich mache das total gerne. Aber ich glaube, es muss sich immer die Balance halten. Also sonst, ja, irgendwie geht die Kultur dann halt auch einfach dann flöten. Und das wäre schade.
Wo findest du denn dann deine Talents, die du dann vorstellst?
Ich glaube, die meiste Zeit ist es Netzwerk orientiert. Natürlich gibt's auf Instagram hänge ich tatsächlich lieber als auf TikTok rum, aber das liegt wirklich, glaube ich, am Alter. Das wird sich wahrscheinlich auch nochmal massiv ändern. Ich glaube, das große Glück ist, wenn man so lange irgendwie dann doch an einer Sache dran ist. Und ich bin jetzt dann doch auch schon ein paar Jahre in Berlin und ein paar Jahre in diesen ganzen Netzen unterwegs und Szenen, dass dir viele Leute auch einfach selber schreiben, dass du Sachen mitbekommst, dass dir Sachen empfohlen werden. Und ich mag es halt wahnsinnig gerne, einfach nach wie vor Soundcloud und andere Plattformen zum Diggen zu nutzen, um einfach Mucke zu entdecken. Und manchmal hat man Glück und manchmal findet man wirklich was, was noch niemand groß gefunden hat. Mhm. Aber klar, ohne Internet geht's nicht, ganz, ganz eindeutig. Und Instagram ist, glaube ich, meine liebere Plattform, aber vielleicht versöhne ich mich auch im Verlauf der nächsten Wochen und Monate noch mehr mit TikTok und finde dann auch noch eine richtig coole TikTok-Viral-Hit-Bombe. Nee?
Und dann machen wir richtig viel Geld.
Yay.
Weil du gerade die Hip-Hop-Kultur angesprochen hast, wie ist denn dein Verständnis, auch nochmal aus der journalistischen Sicht, wie sich die Hip-Hop-Kultur entwickelt und auch entwickelt hat? Also hast du das Gefühl, durch eben TikTok, Social Media immer schneller, weil du auch Alben angesprochen hast, ich glaube, voll wenige Leute hören noch richtige Alben durch und setzen das auch in Kontext und sind auch bereit zu sagen, okay, die drei Songs fühle ich jetzt vielleicht nicht so krass, trotzdem war es ein knaller Album oder ja, das sind halt meine zwei Hits vom Album und die höre ich halt immer wieder, mhm, dass man einfach auch so eine Bindung zu so einem Album aufbaut und auch sieht, ey, da hat der krass viel reingebuttert und auch, wer hat das produziert? Wann ist das entstanden? In welchem Kontext ist das entstanden? Wo war der Künstler vielleicht auch psychisch unterwegs? Ne? Wie sind seine oder ihre Lebensumstände? Was würdest du denn sagen, wie sich die Kultur so ein bisschen geschiftet hat, auch da, wo wir herkommen, zu wo wir jetzt sind und vielleicht auch einen kleinen Ausblick, wo wir hingehen?
Ach, das ist ein großes Feld. Also klar, wir haben natürlich eine Hörgewohnheit, die heutzutage ganz, ganz anders ist, weil man, glaube ich, einfach alles nicht mehr so lange aushält. Das siehst du ja an, wie lange Videos gehen, wie lange Songs gehen. Alles wird gekürzt, weil die Aufmerksamkeitsspanne offensichtlich sich verändert hat. Und das kann man finden, wie man will, aber es ist eine Tatsache. Und ich glaube, damit muss man wahrscheinlich einfach lernen, umzugehen und zu arbeiten. Aber ich glaube, es wird nie an den Punkt kommen, egal wie viele Jahre und Jahrhunderte wir hier noch sitzen und über was wir dann sprechen, wo das Album als Format und auch das Konzeptuelle, was Musik sein kann, ausstirbt. Weil ich glaube, so das Verrückte ist ja immer, wenn Menschen eine Weile lang irgendwas hatten, haben sie es ja auch irgendwann satt. Das heißt, ich glaube, irgendwann wird ein Punkt kommen, und der ist ja teilweise jetzt schon da, dass Menschen es auch wieder schätzen, wenn zum Beispiel sowas wie ein OG Kimo-Album passiert, wo ein Frankie als Produzent, Funkmaster Frank, sich einfach wirklich Mühe gegeben hat, von A bis Z ein Konzeptalbum hinzulegen, wo sich Gedanken gemacht wurden zu jedem Skit, zu jedem Song, zu jeder These, zu jedem Thema, und der Rapper das Ganze halt einfach noch mit seinen Worten, mit seiner Persönlichkeit bekleidet. Und dieses Album hatte was Ikonisches dieses Jahr, weil man, mhm, wirklich gemerkt hat, wie viele Leute auch hungrig waren, mal wieder ein Werk irgendwie
nach Inhalten,
genau, und nach Tiefe und nach Überlegungen, die länger auch dauern. Eine gute Überlegung kann über Monate oder teilweise über Jahre reifen, und nicht unbedingt in einer Woche. Und ich glaube, egal wie viel an einem Release-Freitag von Hunderten von Songs irgendwie rauskommt, am Ende werden sich Menschen trotzdem eher an die Sachen erinnern, auch langlebig, wenn sie älter werden, die ihnen was gegeben haben. Und da, glaube ich, wird es immer Platz geben für auch mühevollere, konzeptuellere Dinge. Deswegen, ich habe irgendwie gar keine Angst vor der Zukunft. Ich will natürlich nicht den ganzen Tag auf Algorithmen irgendwie abkurven. Da habe ich wirklich Besseres zu tun. Aber mit den Algorithmen und mit dem TikTok-Ride irgendwie in Versöhnlichkeit zu leben und gleichzeitig aber irgendwie trotzdem richtig ikonische, coole Kunst zu feiern, mhm, das ist so mein Ausblick. Es wird beides immer geben. Aber gute Kunst überlebt alles.
Es gibt mir so Hoffnung, wenn du das sagst. Weil ich habe eingangs ja gesagt, du bist für mich die Vermenschlichung der modernen Musikindustrie. Warum ich das gesagt habe, ist, um es mal auch mal aufzulösen, weil du eben auch so viel machst und die Musikindustrie aus so vielen Blickwinkeln kennst und jetzt eben mit deiner A&R-Scouting-Tätigkeit ja auch dafür verantwortlich bist, neue Talente zu finden. Und ich weiß, dass du eben diesen gewissen Kulturanspruch hast und nicht nur, okay, schnell, Hits, 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 TikTok, 13 Sekunden, muss knallen beim ersten Ding so. Und das finde ich so wichtig, dass es so Leute wie dich auch noch gibt, auf die man sich verlassen kann, mit einer gewissen Haltung, die nicht nur komplett Sellouts sind, nicht, dass das die Regel ist. Es gibt so viele tolle Leute, aber es gibt eben auch viele, die in diesem Zirkus sich selber und ihre Haltung vielleicht ein bisschen vergessen und auch vergessen müssen in der Rolle, in der sie vielleicht sind. Das ist ja auch immer ein krasser Zwiespalt, ne? Was habe ich für eine Rolle in einem Konstrukt und wie bin ich persönlich und was höre ich persönlich für Mucke? Das ist ja auch oft ein sehr großer Graben dazwischen. Deswegen, ne, also danke an alle, die noch klitzekleinen Kulturanspruch haben in dem, was sie machen, gerade wenn es um Künstler und Künstlerinnenaufbau geht, Strategien entwickeln, die sinnig sind und nicht eine Blaupause einfach auf alle Künstler und Künstlerinnen raufwerfen und eben sagen, okay, wir wollen hier Inhalte schaffen, die Leuten was geben.
Ey, und um das aufzugreifen, ich glaube, genau deshalb bin ich auch bei Four gelandet, weil auch wenn ich vielleicht manchmal Sachen sage, die nicht immer von allen Leuten irgendwie so als ich weiß es nicht, das muss man selbst bewerten, wie man das einordnet, was ich sage, aber ich glaube, ich mache alles, was ich mache, eben weil ich eine Haltung habe und deswegen bin ich da bei Four gelandet, weil ich das Gefühl habe, das ist ein Rahmen, in dem genau diese Dinge, die du gesagt hast, auch geschätzt und gelebt werden, sonst könnte ich es nicht machen und ich glaube, davon gibt es dann doch noch ein paar mehr, als man denkt, aber die stechen halt nicht raus durch ihre laute, extrovertierte, Trommeln schlagende Art, sondern das sind oft Menschen, die man vielleicht auf den ersten Blick übersieht, aber es gibt auf jeden Fall noch mehr von der Sorte Mensch und mir macht es selber auch Hoffnung, in solchen Kreisen mich irgendwie zu bewegen, weil ich dann halt auch sehe, dass die Musikindustrie eben doch auch in andere Richtungen sich entwickelt, als das, was wir vielleicht aus den vorherigeren Jobs und Themen abgeleitet haben.
Dann würde ich sagen, frage ich mal, was ist deine Frage an meinen nächsten Gast?
Also ich würde gern der Person, die als nächstes kommt, die Frage stellen, welche Erkenntnis, die du jetzt hast, hättest du gerne schon vor wahrscheinlich 15, also als jugendliche Person gehabt und warum?
Okay, nehme ich so mit als Hausaufgabe und wird dann beim nächsten Mal abgefeuert.
Will ich dann hören, was die oder der dann zu sagen hat.
Es bleibt spannend. Hast du letzte Worte, die du den Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest?
Ich habe unter einem Kommentar eben, in einem Kommentar unter dem Shindy-Interview mit Jan Wehn, wovon wir vorhin kurz gesprochen hatten, gelesen, dass jemand gesagt hat, ey, man merkt ihm einfach an, dass er anders ist als alle anderen und ihn macht es erfolgreich, weil er sich einfach so immer treu geblieben ist. Und ich glaube, was ich da abgeleitet habe, ist eben, dass Authentizität, so blöd es klingt, aber der wirklich Erfolg, also der erfolgsversprechendste Schlüssel ist zu allem. Weil ich glaube, wenn du das schaffst, die Person zu sein, die du wirklich sein willst, genuin aus dir heraus, strahlt das in alle Bereiche deines Daseins ab. Und das ist für mich dann wirklich wahrer Erfolg. Und ich glaube, diese Erkenntnis zum Beispiel hätte ich gerne schon früher gehabt, dass es total okay ist, man selbst zu sein mit allen Facetten davon. Weil das macht dich interessant, das macht dich einzigartig. Und alles andere ist halt quasi, was du dir draufpinselst, um anderen zu gefallen. Und damit kommt man meistens gar nicht mal so weit.
Ich danke dir so sehr für deine Weisheiten, deine Zeit und deine lieben Worte.
Ey, danke dir für die Möglichkeit, hier zu sein und deine tollen Fragen.
Sehr gerne. Dann verabschieden wir uns für heute und denk dran, Hip-Hop lebt.
So sieht's nämlich aus, Kids.